Das ist der Medizintalk mit mir, Verena Fuchs, und mit dem Chefarzt der Kardiologie Traunstein und Bad Reichenhall, Professor Michael Lerke. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Seit Anfang des Jahres leiten Sie die Kardiologie. Wie haben Sie sich denn schon eingelebt bei uns, oder haben Sie sich denn bei uns schon eingelebt?
Ich habe mich schon sehr gut eingelebt für ein halbes Jahr. Ich wurde hier von großen und sehr freundlichen, netten, gut ausgebildeten Team aufgenommen. Bin ganz glücklich, hier angekommen zu sein, genieße die Berge und die Seen. Das ist sicherlich ein Grund, warum ich hier auch gerne mich in den südlichen Bereich von Deutschland begeben habe. Ich darf mich vielleicht noch kurz vorstellen. Ich war jetzt die letzten 13 Jahre über in Aachen an der Universitätsklinik, habe da die gesamte Ausbildung der nicht-invasiven und invasiven Kardiologie durchlebt. Ich war vorher schon einmal in Bayern, da hat es mich nach dem Studium nach München gezogen, war ich im Klinikum Großhadern, war hier noch breiter internistisch aufgestellt, habe hier auch die Endokrinologie als Facharzt erworben. Ja, und freue mich insofern, dass ich jetzt hier der Kardiologie in Traunstein und Bad Reichenhall vorstehen darf.
Warum sind Sie denn ausgerechnet zu uns nach Traunstein gekommen? Gibt es da einen besonderen Grund oder haben Sie einfach gesagt, ach ja, wäre auch mal nett?
Nö, aber ich sag mal, die Südaffinität, die war schon vorher gegeben und deswegen war ich damals in München. Und in München habe ich mir schon immer gesagt, eigentlich müsste man viel lieber bei den Seen und den Bergen wohnen. Und wenn man mal in die Stadt möchte, fährt man nach München rein, ist ansonsten aber da, wo es wirklich schön ist. Und das genieße ich jetzt momentan ausgesprochen und habe auch schon den einen oder anderen Gipfel erklommen.
Das ist doch schön zu hören. Ihr Vorgänger war ja der Professor Mooshage, der hat die Kardiologie über 20 Jahre geleitet. Haben Sie denn jetzt irgendwelche besonderen Ziele für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre?
Um erst mal nochmal auf den Professor Mooshage einzugehen, der hier die Abteilung extrem gut und sehr sortiert an mich übergeben hat. Dafür möchte ich mich ganz herzlich nochmal bei ihm bedanken. Den Wunsch, den ich habe, ist natürlich, dass wir das gesamte Spektrum der Kardiologie abbilden können, dass wir Aspekte wie auch interventionelle Klappentherapie zum Beispiel und strukturelle Herzerkrankung hiermit bespielen können. Das ist eine gewisse Herausforderung, weil bestimmte Aspekte nur in Zusammenarbeit mit einer Herzchirurgie durchgeführt werden dürfen. Dafür haben wir eine sehr interaktive Kooperation mit der LMU in München, wo ich letztlich ja schon Anknüpfungspunkte durch mein früheres meine frühere Tätigkeit in Großhadern hatte, so dass wir in Kooperation dann das gesamte Spektrum jetzt schon anbieten können. Und das freut mich natürlich ausgesprochen.
Unser Thema heute ist natürlich das Herz und speziell die Herzinsuffizienz, die Herzschwäche. Vielleicht können wir ganz zu Beginn nochmal erklären, was ist denn das eigentlich ganz genau?
Ja, das Herz ist ja wie der Motor im Menschen und versorgt den Körper mit Blut. Und insofern braucht es einen gut funktionierenden Motor, um leistungsfähig zu sein. Und wenn der Motor anfängt zu stottern oder nicht mehr so gut funktioniert, dann verlieren wir an Kraft. Das ist genauso, wie man sich das vielleicht beim Auto vorstellen könnte. Und die Konsequenz ist, dass wir nicht mehr die Leistung abrufen können, die wir gerne haben möchten. Sprich, wenn man auf den Berg hoch will, fängt man früher an, aus der Puste zu sein. Und das ist natürlich eine Situation, die unbefriedigend ist, weil es uns einschränkt in dem, was wir machen wollen in der Freizeit. Und von daher, ja, ist es eine ernstzunehmende Erkrankung, die auf ganz viele Ursachen zurückgeführt werden kann. Und von daher, wenn Symptome der Herzschwäche auftreten, ist es ganz wichtig, dass man sich erstmal mit den Ursachen auseinandersetzt und probiert zu verstehen, wie es dazu denn überhaupt kommt.
Wie viele Menschen in Deutschland sind denn betroffen? Kann man das ungefähr sagen oder ist das schwierig?
Ja, ungefähr kann man es schon sagen. Wenn man sich die Epidemiologie anschaut, spricht man so von 4 Millionen Menschen in Deutschland, die eine Herzschwäche haben. Hier gibt es eine starke Altersabhängigkeit, sodass insbesondere der ältere Mensch häufiger betroffen ist, wie das ja mit vielen Erkrankungen letztlich der Fall ist. Aber es gibt eben so, wie wir einen Alterungsprozess sonst erleben, auch einen Alterungsprozess am Herzen, der dazu führt, dass das Herz eine gewisse Steifigkeit im Laufe des Lebens aufweist und damit ein Teil der Dynamik letztlich auch verloren geht. Und hier können andere Probleme noch hinzukommen, sodass, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ungefähr 5% der Bevölkerung an einer Herzschwäche leiden.
Also ist ja doch nicht zu wenig. Könnte man denn vorbeugen oder wie kann man vorbeugen?
Wie ich eben schon gesagt habe, es gibt ein ganz großes Spektrum von verschiedenen Möglichkeiten, wie ich eine Herzschwäche entwickeln kann. Eine der häufigsten ist aber das Durchblutungsproblem am Herzen, letztlich der Herzinfarkt, der dann dazu führt, dass ein Teil der Herzmasse des Herzmuskels verloren geht und hierdurch dann ein Teil der Pumpkraft des Herzens auch verloren geht. Und insofern ist hier ein großes Ziel, dass man eine Gefäßgesundheit erhält, dass es also nicht zu einem Herzinfarkt kommt. Und hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann es zum einen mit den Risikofaktoren auseinandersetzen. Und hier ist insbesondere der hohe Blutdruck zu nennen, aber auch ein hohes Cholesterin und bestimmte Formen der Lebensführung, sprich das Rauchen sollte man hier nach Möglichkeit natürlich vermeiden, weil man hierdurch auch die Gefäßgesundheit erhalten kann. Und dann gibt es andere Risikofaktoren, wie zum Beispiel einen Diabetes, die auch dazu führen, dass ich mehr Probleme mit den Gefäßen bekomme. Das sind alles Dinge, die man dann auch adressieren kann. Wenn ich erkenne, dass ich solch einen Risikofaktor habe, sollte ich mir hier helfen lassen. Und es gibt sehr gute Interventionsmöglichkeiten, zum einen im Lebensstil, aber auch durch Medikamente, um diese Risikofaktoren zu beeinflussen.
Welche Ursachen gibt es sonst noch für so eine Herzinsuffizienz, für so eine Herzschwäche?
Ja, die sind, muss man ehrlicherweise sagen, vielfältig. Es gibt Toxine, die man hat. Zum Beispiel, wenn ich zu viel Alkohol trinke, kann das auch ein Problem sein. Oder aber auch, wenn ich eine Chemotherapie durchgeführt habe, kann die aufs Herz schlagen. Darüber hinausgehend gibt es eine ganze Reihe von genetischen Ursachen, die dann auch zu einer Herzvergrößerung führen können. Es gibt Entzündungen am Herzen, die Myokarditis, wenn die nicht gut ausheilt, kann die ebenfalls zu einer Herzschwäche führen. Darüber hinausgehend gibt es eine ganze Reihe von Speichererkrankungen, also Erkrankungen, wo sich letztlich Proteine oder aber auch sonstige Anteile im Herzen, sagen wir, ablagern und hierdurch zu einer Vergrößerung, zu einer Hypertrophie des Herzens führen können. Und um dieses unterschiedliche Spektrum von Erkrankungen zu erkennen, ist es wichtig, dass ich breite diagnostische Möglichkeiten habe, um das Herz zu untersuchen.
Bemerkt man denn meistens selber, dass da was nicht stimmt? Oder anders gefragt, wann sollte man denn vielleicht doch mal zum Arzt gehen?
Ja, es gibt unterschiedliche Hinweise, die dafür sprechen können. So ist es erstmal häufig eben die verminderte Leistungsfähigkeit, die das primäre Symptom ist, das früh auftritt, sprich die Belastungsdyspnoe, dass ich nicht mehr in der Lage bin, die Leistung abzurufen, die ich vorher gewohnt war abzurufen. Darüber hinausgehend gibt es dann Auffälligkeiten in Untersuchungen, wie zum Beispiel einfach im normalen EKG oder bestimmte Laborparameter, die mir auch helfen können, eine Herzinsuffizienz zu diagnostizieren. Ein weiteres Symptom, das mich hellhörig machen muss, ist in dem Moment, wo es zu Flüssigkeitsablagerungen im Körper kommt. Wenn also das Herz nicht mehr in der Lage ist, die Flüssigkeit gut durch den Körper durchzupumpen, das Blut, sondern sich insbesondere in den Beinen oder aber auch der Lunge Flüssigkeit ablagert, dann muss ich immer fragen, ob die Herzschwäche hierfür der Auslöser ist.
Warum ist es wichtig, dass man das möglichst gut oder möglichst früh erkennt?
Ja, je früher ich ein Problem erkenne, umso besser kann ich natürlich darauf Einfluss nehmen. Es ist grundsätzlich so, dass so eine Herzschwäche eben voranschreiten kann. In dem Moment, wo ich ein Problem erkenne oder habe, wie zum Beispiel auch im Bereich der Herzklappen, das ist auch ein mögliches Problem für eine Herzschwäche, sprich die Aortenklappenstenose, also eine Verengung der Klappe, die das Blut aus dem linken Herzen in die Hauptschlagader leitet, dann führt dies auch zu einer Belastung des Herzens. Und je später ich darauf Einfluss nehme und letztlich hier dann auch eine Therapie erreiche, umso mehr wird das Herz geschädigt und diese Schädigung ist dann möglicherweise später nicht mehr rückgängig zu machen.
Wenn ich zum Arzt gehe und man stellt eine Herzschwäche fest, was tut der Arzt dann oder was tun Sie dann? Beziehungsweise kommt der Patient gleich zu Ihnen? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Ja, grundsätzlich wird häufig der Hausarzt derjenige sein, der zuerst einen Patienten mit einer Herzschwäche sieht und der dann über zum Beispiel ein EKG und eben durch die körperliche Untersuchung diesen Verdacht weiter erhärten kann. Wenn dem der Fall ist, hat man über einen Laborparameter, das nennt sich BNP, die Möglichkeit, hier eine Aussage zu treffen. Ist dieser Laborparameter erhöht, ist im nächsten Schritt dann eine Ultraschalluntersuchung des Herzens durchzuführen. Und hier bekommt man dann schon einen ganz guten Eindruck von der Funktion des Herzens. Und hier muss man nochmal unterscheiden zwischen der systolischen, bedeutet. Also wenn das Herz sich zusammenzieht, ob das dynamisch und gut möglich ist, und aber auch der diastolischen, und das ist eher die Entspannung des Herzens, die ist genauso wichtig, dass also in der Entspannungsphase das Blut wiederum in das Herz hineinfließen kann. Und das kann ich mit der Ultraschalluntersuchung erkennen. Ich kann erkennen, ob das Herz normal groß ist oder ob es vergrößert ist. Ich kann erkennen, ob es Verdickungen hat. Entsprechend mir dann auch überlegen, ist die Funktion überall gleichmäßig? Gibt es möglicherweise bestimmte Regionen am Herzen, wo das Herz dann nicht mehr optimal pumpt, wenn das einem Gefäßgebiet zuzuordnen ist? Wäre das dann ein Hinweis darauf, dass möglicherweise ein Durchblutungsproblem vorliegen kann? Und das ist häufig ein wichtiger Schritt dann, wenn ich sehe, das Herz pumpt nicht gut, ist die häufigste Ursache immer noch, dass es Durchblutungsprobleme am Herzen gibt und ich mich dann mit den Herzgefäßen erstmal auseinandersetzen muss. Hier das EKG mit beurteilen, schauen, ob es da Hinweise für gibt, dass das unterstützt wird. Und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, wie ich die Herzdurchblutung untersuchen kann. In der Regel würde man eine direkte Gefäßdarstellung machen. Das kann man heute sowohl invasiv machen, das wäre dann die Herzkatheteruntersuchung. Man kann es aber auch über ein sogenanntes Coronar-CT machen. Das ist dann diese Röhrenuntersuchung, die eine große, weite Röhre ist, wo man keine Angst haben muss, dass man da irgendwie nicht reinpasst. Man gibt dann in dem während der Untersuchung Kontrastmittel und kann im CT, sprich durch eine Röntgenuntersuchung, den Fluss des Kontrastmittels in die Herzkranzgefäße nachweisen und kann auf diese Art und Weise häufig schon erkennen, ob es Probleme, sprich Verengungen in den Herzkranzgefäßen gibt oder nicht. Wenn das der Fall sein sollte, wäre im nächsten Schritt dann die Möglichkeit, dass man in einer invasiven Herzkatheteruntersuchung sich das genauer anschaut. Gibt es Probleme in nur einem oder zwei Gefäßen, dann kann man direkt eine Stent-Implantation durchführen, sprich man dehnt das Gefäß wieder auf und gibt eine Gefäßstütze hinein. Sind mehrere Gefäße oder sind alle drei Gefäße betroffen und habe ich einen fortgeschrittenen Befund an den Gefäßen, muss man auch über eine Bypass-Operation nachdenken. Es gibt darüber hinausgehend die Möglichkeit, Kardio-MRT-Untersuchungen zu machen. Das ist jetzt wiederum eine andere Bildgebung, ist ein anderes Bildgebungsverfahren. Das ist die andere Röhre, die ist deutlich enger. Da muss man sich auch so ein bisschen entspannen, dass man da keine Platzangst kriegt. Wir haben hier in Traunstein glücklicherweise ein Gerät, das einen ganz großen Bohrkopf hat, sodass das eigentlich auch nicht das Problem ist. Und das Kardio-MRT hat ganz andere Möglichkeiten. Das gibt uns die Fähigkeit, dass wir auch die Struktur des Herzens erkennen. Wir können also die sogenannte Textur des Herzmuskels uns anschauen. Wir können sehen, ob es hier zu Versteifung kommt, ob es Fibrosierung gibt, ob eben Speichererkrankungen vorliegen, und können auf der anderen Seite auch nochmal die Durchblutung uns anschauen, indem man auch in diesem Verfahren ein Kontrastmittel gibt, um dann die Anflutung des Kontrastmittels im Herzmuskel uns anzuschauen, was uns auch eine Information darüber geben kann, ob es Engstellen wiederum an den Gefäßen gibt. Darüber hinausgehen kann dieses Kardio-MRT noch viel mehr. Man kann sich auch die Klappen angucken. Man kann eine Verengung der Aortenklappe, über die hatte ich eben ja schon mal gesprochen, eine Quantifizierung durchführen. Man kann eine Undichtigkeit der Klappe quantifizieren. Und das Gleiche geht auch für die Mitralklappe. Also insofern ist das MRT eine Ergänzung zum Echo. Das Echo ist sicherlich unsere Basisdiagnostik. Das wird auch immer besser. Da haben wir momentan auch ganz tolle Geräte, mit denen wir 3D-Darstellungen durchführen können und mittlerweile mit künstlicher Intelligenz dann letztlich auch schon die gesamten Parameter wie die Funktion des Herzens und auch die Dicke und die linksventrikuläre Masse bestimmen lassen. Das macht also mittlerweile das Gerät fast automatisch. Man muss es allerdings noch kontrollieren, dass das auch alles stimmt, was die KI sich da ausdenkt. Aber es ist also ja eine ganz tolle Ergänzung unserer diagnostischen Möglichkeiten, wo wir hier in Traunstein glücklicherweise auch die Möglichkeit haben, den neuesten Stand der Technik vorhalten zu können.
Das war das umfangreiche Diagnostikmittel. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachfragen. Also das Letzte, was Sie gesagt haben, ist ein Echo. Also das haben Sie gesagt, ist das Standard Gerät sozusagen, was ist das genau? Also wie darf ich mir das Gerät vorstellen und wie funktioniert es dann, dass Sie da auch mit der KI zusammenarbeiten? Das ist ja auch wahrscheinlich spannend und wahrscheinlich auch neu, oder? Dass das auch mit künstlicher Intelligenz arbeitet.
Ja, das Echo ist tatsächlich der gute alte Ultraschall. Von daher ist das am wenigsten belastend und unmittelbar verfügbar. Man muss keinen Termin machen, sondern jeder Kardiologe hat so ein Gerät bei sich in der Praxis stehen. Und diese Geräte werden natürlich immer weiterentwickelt. Und es gibt unterschiedliche Parameter, die man da jetzt mittlerweile auch über die Geräte erheben kann, die mir dann auch Informationen über die Struktur und über die Steifigkeit des Herzens geben können. Und darüber hinausgehend haben die Geräte heutzutage auch sogenannte 3D-Schallköpfe. Also es ist nicht mehr nur, dass ich ein zweidimensionales Bild habe, sondern ich kann das Herz in seiner gesamten Ausdehnung quantifizieren. Das war immer ein bisschen eine Limitation am Ultraschall, weil man da immer nur so ein 2D-Bild hatte. Die 3D-Bilder sind jetzt mittlerweile für uns ganz, ganz wichtig geworden, weil wir auch viele Prozeduren mit dem Echo begleiten. So gibt es Klappeneingriffe, die ohne den Ultraschall, der dann über die Speiseröhre durchgeführt wird, nicht möglich wären. Und durch diese 3D-Darstellung wir die Möglichkeit haben, auch im Herzen verschiedene Devices letztlich zu manövrieren und auch zu positionieren.
Sind Sie oft schnell erschöpft und kommen leicht außer Atem, wenn Sie sich anstrengen? Dann sollten Sie das mal beim Hausarzt abklären lassen. Das sind nämlich die typischen Symptome einer Herzinsuffizienz. Rund 4 Millionen Deutsche leiden an einer solchen Herzschwäche und deshalb sprechen wir drüber im Medizintalk auf der Bayernwelle. Die Kardiologie Traunstein und Bad Reichenhall hat seit einigen Monaten einen neuen Chefarzt. Professor Michael Lehrke ist aus Aachen zu uns gekommen und heute mein Gesprächspartner. Über die Symptome der Herzschwäche haben wir schon gesprochen und wenn man zum Arzt geht, dann wird dieser meistens erstmal ein Ultraschall vom Herzen machen. Dann folgen gegebenenfalls weitere Untersuchungen. Welche denn, Professor Lehrke, und warum sind diese nötig? Also was sieht man da, was man im Ultraschall nicht erkennen kann?
Der Ultraschall gibt uns erstmal die Information, insbesondere über die Funktion, systolisch und diastolisch, wo die Limitation ist. Er gibt uns Hinweise auch, wie das Herz zusammengesetzt ist. Aber wenn wir sehen, dass das Herz zum Beispiel verdickt ist, tun wir uns im Ultraschall häufig schwer zu sagen, warum das der Fall ist. Und hier gibt das MRT eine ganz andere Aussagekraft, weil wir im MRT Kontrastmittel geben können, auf die Art und Weise in der Lage sind, die Fibrose, also eine Vernarbung im Herzen besser darzustellen. Also dann auch noch einen Unterschied zu machen, wo ist diese Vernarbung? Ist die im Inneren des Herzens, also am Endokard, oder ist es eher diffus? Ist es lokalisiert oder ist es eher so ein spotty Phänomen? Und auf die Art und Weise können wir, was die Ursache von Erkrankungen angeht, haben wir zum Beispiel eine Entzündung im Herzmuskel oder haben wir eine Situation, bei denen das Herz sich nach einem Herzinfarkt sozusagen befindet, können wir hier eine viel bessere Differenzierung durchführen. Dabei hilft uns das MRT, das können wir im Echo zwar vermuten, aber es ist im Echo in aller Regel nicht beweisend. Und von daher brauchen wir hier eine bessere Texturanalyse, die durch das MRT ermöglicht wird. Das CT ist auf der anderen Seite, das war das Computertomogramm, also wie gesagt die Röntgenmethode jetzt wiederum, ist das Verfahren, das uns hilft, die Gefäße darzustellen. Das gelingt im Ultraschall nicht. Im Ultraschall können wir nicht die Durchblutung im einzelnen Gefäß uns anschauen. Und das gelingt wirklich nur mit einer Röntgenuntersuchung mit gleichzeitiger Gabe von Kontrastmitteln, sodass die Alternative zum Coronar-CT die invasive Diagnostik der Coronargefäße ist, also die Herzkatheteruntersuchung, die auch angeschlossen wird. Falls man im CT das Gefühl hat, dass hier ein Problem vorliegt, dann muss man den invasiven Herzkatheter im nächsten Schritt durchführen, um hier noch eine weitere Spezifizierung zu erreichen und um dann entscheiden zu können, muss ich jetzt wirklich mit einer Therapie beginnen, sprich eine Revaskularisation erreichen durch einen Stent oder aber auch eine Bypass-Operation.
Also wenn Sie dann durch die Diagnostik, durch welche auch immer, festgestellt haben, es stimmt was nicht, also es liegt eine Herzschwäche vor, welche Therapiemöglichkeiten gibt's denn dann?
Also die Basis der Therapie ist erstmal eine medikamentöse Therapie. Wenn wir hier bei uns im Krankenhaus sind, ist es häufig so, dass Patienten mit einer Dekompensation, so nennen wir das, also mit einer Herzschwäche, die dazu geführt hat, dass es im Körper zu Flüssigkeitsansammlung gekommen ist, sich hier vorstellen. Und unser erster Schritt ist dann erstmal, dass wir die Flüssigkeit rausholen. Das machen wir mit Medikamenten, die nennen sich Diuretika, sind also Wassertabletten oder Wasserspritzen. Die führen dazu, dass man die Flüssigkeit letztlich auspinkelt wieder. Und wir schauen, dass wir auf die Art und Weise den Körper wieder in seinen normalen Flüssigkeitshaushalt zurückführen. Und im nächsten Schritt ist es dann so, dass wir mit Medikamenten die Herzfunktion unterstützen. Hier muss man unterscheiden. Es gibt eben unterschiedliche Formen der Herzinsuffizienz. Das eine ist die sogenannte HEF-REF oder die systolische Herzinsuffizienz, wo das Herz wirklich schlecht kontrahiert. Hier gibt es mittlerweile 4 Standardmedikamente, die man auch gleichzeitig beginnt, wenn ich einen Patienten habe, der also hier eine Vergrößerung und Kontraktionsschwäche des Herzens aufweist, dann fangen wir mit diesen Fantastic Four, so sagt man, an und probieren die auf eine maximale Dosis herauf zu titrieren, weil man von jedem von diesen Medikamenten weiß, dass sie zu einer Verbesserung der Prognose und zu einer Verlängerung des Lebens von Patienten mit Herzschwäche führen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, hier auch nochmal zu erwähnen, dass eine Herzschwäche schon auch eine bösartige Erkrankung ist, dass dadurch die Prognose letztlich und die Lebenszeit verkürzt wird, vergleichbar zu auch einer Tumorerkrankung, sodass es wichtig ist, dass man nicht lange wartet mit einer Therapie, sondern dass man unmittelbar anfängt und hier maximal mit allen Möglichkeiten reingeht. Und das wären in dem Fall diese Fantastic Four, von denen ich eben gerade gesprochen habe. Da gibt es noch eine andere Form der Herzschwäche, die eben im Alter häufiger auftritt, wo es zu einer Versteifung des Herzens kommt. Das ist diese diastolische Herzschwäche, das Herz also nicht mehr richtig entspannen kann. Da ist es therapeutisch schwieriger einzugreifen. Die ist von der Prognose etwas günstiger. Man muss hier vor allen Dingen schauen, dass es nicht zu Flüssigkeitsansammlungen kommt. Hier sind seit neuestem jetzt auch eine Therapiemöglichkeit vorhanden. Das sind die sogenannten SGLT2-Inhibitoren, die man bei der ersten Form der Herzschwäche, von der ich eben gesprochen hatte, auch gibt, aber die auch als einzigstes von diesen Fantastic Four auch bei der diastolischen Herzinsuffizienz oder der sogenannten HEF-PEF, wie wir sie nennen, wirksam sind. Aber die Medikamente sind immer die Basis. Darüber hinausgehend ist es dann aber entscheidend zu überlegen, was ist die Ursache? Und hier gibt es, wie ich eben schon aufgeführt habe, ganz unterschiedliche Formen der Herzschwäche. Man muss herausarbeiten, wie kam es jetzt dazu? Habe ich ein Durchblutungsproblem? Muss das Durchblutungsproblem adressieren? Habe ich ein Problem an den Herzklappen? Muss ich das Problem an den Herzklappen adressieren, um auf die Art und Weise die Funktion nach Möglichkeit wieder komplett zu normalisieren?
Das war jetzt mal die eine Geschichte mit den Medikamenten. Es gibt aber auch natürlich Möglichkeiten zu operieren. Und auf eine wollen wir jetzt, glaube ich, auch noch eingehen. Und zwar haben Sie und Ihr Team da eine relativ neue OP-Methode vor kurzem auch in Traunstein erst durchgeführt. Und zwar haben Sie einen sogenannten Tri-Clip implantiert. Was ist das und was ist das Besondere daran?
Also es gibt Undichtigkeiten der Klappe, die zwischen dem entweder linken Vorhof und der linken Herzkammer sich aufhalten. Das wäre die sogenannte Mitralklappe. Und in gleicher Weise gibt es eine Klappe, die zwischen dem rechten Vorhof und der rechten Herzkammer sich befindet. Das ist die sogenannte Tricuspidalklappe. Und beide Klappen, die also zwischen Vorhof und Kammer sich befinden, können Undichtigkeiten aufweisen aus ganz unterschiedlichen Ursachen. Entweder, weil es ein unmittelbares Problem an der Herzklappe gibt. Es kann sein, dass da einer der Fäden, die die Herzklappe halten, zum Beispiel ausreißen, das Segel dann durchschlägt. Oder es kann dazu führen, dass im Rahmen einer Herzschwäche das Herz sich vergrößert und dann dadurch der Klappenring auseinandergezogen wird und dadurch die Segel an der Spitze sich nicht mehr ausreichend treffen und dadurch sozusagen das Ventil kaputt geht und das Herz in die falsche Richtung gedrückt wird. Und das bedeutet dann zum Beispiel bei der Mitralklappe, dass das Blut nicht mehr in die Hauptschlagader rausgedrückt wird, sondern zurück in die Lungengefäße und dadurch Luftnot entsteht. Und bei der Tricuspidalklappe wird das Blut dann zurück in den Magen zum Beispiel runtergedrückt, auch Richtung Leber und kann hier auch Unheil bewirken. Und insofern ist es bei so einer Klappenundichtigkeit dann immer die Frage, was ist die Ursache? Und hier ist es wichtig, eng mit den Kollegen von der Chirurgie zusammenzuarbeiten. Das machen wir auch. Wir besprechen diese Patienten immer zusammen im Herzteam, um gemeinsam zu überlegen, was ist der optimale Therapieansatz. Habe ich einen jungen Patienten mit zum Beispiel einem Ausriss von so einem Faden, wie ich das eben besprochen habe, dann ist das jemand, der primär operiert gehört, um das zu rekonstruieren, und das gelingt sehr gut und damit kann man extrem gute und anhaltende therapeutische Erfolge erreichen. Habe ich einen älteren Patienten, muss man sagen, ist eine Operation belastend und zum Teil so, dass wir das dem Patienten nicht mehr zumuten können und auch nicht wollen. Und von daher ist es schön, dass es zunehmend interventionelle Möglichkeiten gibt, die sowohl im Bereich dieser Tricuspidal- und Mitralklappe entwickelt wurden, aber auch für die Aortenklappe entwickelt wurden. Und das Verfahren, von dem wir eben gerade gesprochen haben, das ist ein Clip-Verfahren. Clip bedeutet tatsächlich, dass man wie mit so einer ganz kleinen Wäscheklammer zum Herzen vorgeht und dann die Segel miteinander verbindet. Sprich, in einem Bereich, wo das Segel nicht mehr funktionell abdichtet, zum Teil auch durchschlägt, bringt man einen solchen Clip, eine kleine Klammer an, und würde an dieser Stelle beide Segelteile miteinander verbinden. Das ist ein Verfahren, das aus der Chirurgie kommt. Hier hat man gelernt, dass es auch möglich ist, die beiden Segel mit einem Stich zu verbinden, also eine Naht zu machen an dieser Stelle, und dass man hiermit langfristig sehr gute Erfolge erzielen kann. Und um jetzt die Operation zu vermeiden, sodass man nicht mehr den Brustkorb aufschneiden muss, um zum Herzen vorzudringen, hat man hier Verfahren entwickelt, bei denen kann man durch die Vene am Bein, also eine große Vene, über die Vene zum Herzen vordringen und dann entweder auf der rechten Seite im Bereich der Tricuspidalklappe einen Clip setzen, oder man geht von der rechten auf die linke Seite rüber, ist dann an der Mitralklappe und kann hier in gleicher Weise auch einen solchen Clip anbringen. Das Ganze findet unter Ultraschallkontrolle statt, das hatte ich eben schon gesagt. Dafür brauchen wir den transösophagial, also durch die Speiseröhre wird dieser Ultraschall zum Herzen vorgebracht, Ultraschall, und durch den Ultraschall wird sozusagen die ganze Prozedur geleitet, und ist also ein ganzes Team an Ärzten, die die Prozedur gemeinsam durchführen. Da diese Ultraschalluntersuchung unangenehm ist, findet es auch unter Narkose statt, die aber ganz flach ist und letztlich nur so durchgeführt wird, dass man diese Ultraschalluntersuchung gut tolerieren kann. Und am Ende zieht man das Gerät wieder zurück, und das Einzige, was zurückbleibt, ist letztlich ein kleiner Schnitt im Bereich der Leiste, wo man in das Gefäß hineingegangen ist.
Nach so einer OP, was ist dann? Müssen die Patienten noch lang in der Klinik bleiben, beziehungsweise wie werden die dann weiter betreut? Wie geht's denen dann? Ist dann alles wieder gut oder was tut man dann?
Nach der Operation geht's für eine Nacht auf die Intensivstation, um da sicher zu sein, dass die Leiste gut verschlossen ist, dass es keine Nachblutung gibt und ähnliches. Und im Prinzip ist man am nächsten Tag dann auch schon so weit, dass man das Krankenhaus wieder verlassen kann. Wichtig, das ist natürlich ein Verfahren, dass wir in einem kompensierten Zustand durchführen, heißt so viel wie, wenn es eine Herzschwäche gibt, würden wir diese Herzschwäche erstmal mit den Medikamenten optimal behandeln und schauen, wenn dann diese Undichtigkeiten fortbestehen und wir das Gefühl haben, dass die Undichtigkeit der Klappe relevant zu der Herzschwäche beiträgt, erst dann würde man diese Clip-Verfahren durchführen. Von daher kommt der Patient einen Tag vor der Operation zu uns rein. Wir führen am nächsten Tag die Operation durch. Danach geht es eine Nacht auf die Intensivstation. Dann führen wir nochmal eine echokardiografische Untersuchung durch, um das zu dokumentieren, dass das alles so abgelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, und können damit aber extrem gute Ergebnisse erreichen. Man würde in aller Regel keine komplette Aufheben der Undichtigkeit erreichen, aber eine deutliche Reduktion von einer hochgradig auf eine leichtgradige Insuffizienz ist das Ergebnis, das wir in aller Regel erzielen können.
Also das heißt, der Patient ist ja eigentlich gar nicht so lange bei Ihnen im Krankenhaus normalerweise. Wie geht's dann weiter oder wie arbeiten Sie dann mit den niedergelassenen Kardiologen im Landkreis Traunstein und auch im Landkreis Berchtesgadener Land zusammen? Also was muss danach noch gemacht werden und vielleicht auch davor, wie sieht es da aus?
Genau, das ist also ein ganz relevanter und wichtiger Teil der Therapie. Das ist auch was, wo wir in Deutschland, glaube ich, momentan noch Nachholbedarf haben, dass wir Herzinsuffizienznetzwerke bilden, also die Verzahnung aus dem niedergelassenen Bereich mit den Krankenhäusern ist hier ganz wichtig, dass wir die Patienten uns gegenseitig gut übergeben und den zum richtigen Zeitpunkt auch die richtige Therapie anbieten. Und insofern ist die Nachkontrolle durch die niedergelassenen Kollegen das, was stattfindet und was extrem gut stattfindet. Und wenn irgendwelche Probleme auftreten, wir dann wieder im Gespräch sind, um das zu adressieren, um dann zu schauen, ob wir noch oder an welcher Stelle wir ja im Krankenhaus wiederum unseren Beitrag leisten können. Das Wichtige ist aber, dass wir gute Kommunikationswege haben, dass wir uns austauschen, dass wir Probleme besprechen und die Patienten uns gut übergeben. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil vieles darf man nicht. E-Mails sind verboten mit sensiblen Daten. Der Datenschutz schlägt hier zu und ist tatsächlich für uns Ärzte auch ein Problem in der Kommunikation. Aber ich bin ganz glücklich, dass ich hier in der Umgebung schon sehr viele der niedergelassenen Kollegen kennengelernt habe, habe die niedergelassenen Kardiologen alle besucht, habe probiert, verschiedene Hausarztnetzwerke zu besuchen und freue mich hier über eine exzellente Zusammenarbeit.
Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle mit dem Chefarzt der Kardiologie Traunstein und Bad Reichenhall, Professor Michael Lehrke, und dem Thema Herzinsuffizienz, im Volksmund auch Herzschwäche genannt. Noch einen schönen Abend Ihnen.